Journal Panorama.
Herzlich willkommen bei einer Mittwochsrunde international. Heute zum Thema: Wohin geht der Iran nach der Wahl? Die Wahlen vom Sonntag sind eigentlich noch nicht ganz aus. Erst etwa 2/3 der 290 Parlamentssitze sind vergeben worden. Für die anderen gibt es in einigen Wochen noch eine Nachwahl. Doch der große Trend, der sich jetzt schon abzeichnet, lautet: Die konservativen Kandidaten haben gewonnen. Sie haben etwa 70% der Stimmen bekommen. Allerdings, die konservativen Stimmen teilen sich in zwei Lager auf. Eines ist Präsident Ahmadinejad zuzurechnen, das andere ist Ahmadinejad kritisch. Die Reformer, von denen ja sehr viele schon vor der Wahl ausgeschlossen wurden, konnten einen Achtungserfolg erzielen, aber auch nicht mehr. Was bedeutet dieses Wahlergebnis für die Zukunft des Iran? Was ist innen- und außenpolitisch vom Iran zu erwarten? Darüber wollen wir heute diskutieren. Und ich begrüße hier bei mir im Studio Herrn Ali Meshkin Meher. Er ist Iraner aus Teheran. Er hat in München und Berlin studiert und ist seit 1990 im diplomatischen Dienst tätig und seit einem halben Jahr Geschäftsträger der iranischen Botschaft in Wien. Guten Abend.
Ja, ich begrüße Sie auch. Guten Abend. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Einladung. Ich begrüße auch mal die Zuhörerinnen und auch mal Zuhörer.
Dann weiters hier bei mir ist Herr Hassan Nayeb Hashem, auch erstgebürtiger Iraner. Er lebt seit 1984 in Österreich, ist praktischer Arzt in Wien. Er ist Menschenrechtsaktivist und war vor den Wahlen einen Monat lang im Hungerstreik, um gegen die Zustände in seiner Heimat zu protestieren. Guten Abend.
Guten Abend. Ich begrüße Sie und alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Und meine Kollegin Barbara Latinsa, sie hat die Wahlen für das ORF-Radio in Teheran beobachtet und darüber berichtet. Sie hat in den vergangenen Jahren den Iran mehrmals bereist. Guten Abend.
Guten Abend, ich freue mich, dabei sein zu können.
Und aus Berlin zugeschaltet ist uns Herr Bachmann Niromand. Er ist Journalist, Publizist und ausgewiesener Iran-Experte. Auch er ist gebürtiger Teheraner und ist zweimal, einmal unter dem Schah und einmal unter Khomeini, aus politischen Gründen nach Deutschland geflüchtet. Er lebt und schreibt jetzt in Berlin. Herzlich willkommen bei unserer Diskussion.
Ja, guten Tag, Frau Maas.
Herr Niromand, gleich an Sie die erste Frage. Wie interpretieren Sie dieses Wahlergebnis?
Also zunächst muss ich sagen, dass man den Begriff Wahlen hier nicht richtig verwenden kann. Das sind keine Wahlen, wenn vorher die Entscheidungen getroffen werden. Das heißt, es gab 7.200 Bewerber für die Parlamentswahlen. Davon sind lediglich 4.500 anerkannt worden. 80% von den Abgelehnten sind Reformer gewesen. Im Grunde hatten die Reformer sehr wenig Chancen. Sie haben nicht ihre Kandidaten, die landesweit bekannt waren, aufstellen können. Also unter diesen Umständen kann man diese Wahlen nicht als richtige Wahlen bezeichnen. Nach allem, was im Vorfeld geschehen ist, war das Ergebnis bereits bekannt. Es war nichts Überraschendes zu erwarten. Wichtig ist dennoch, über die Wahlbeteiligung zu reden. Die Wahl ja sehr niedrig im iranischen Verhältnissen. Wenn man den offiziellen Angaben Glauben schenken darf, dann waren das in Teheran, in der Hauptstadt Teheran, nur 40%. Das heißt, 60% der Bevölkerung ist nicht zur Wahl gegangen. Das bedeutet im Grunde einen Protest. Das heißt, 60% sind ohnehin, halten nichts von den Wahlen und sind nicht zu den Wahlen gegangen.
Herr Meshkin Meher, ist dieses Ergebnis eine Schlappe für Ahmadinejad?
Ich möchte auch gerne hier mal sagen, dass diese Wahlen ein sehr großer Erfolg für unsere Bevölkerung war. Denn nämlich, Sie müssen mal sehen, unter welche Umstände diese Wahlen stattgefunden ist. Die ganze Satelliten und verschiedenen Außenkanäle, Fernsehkanäle und Radiosendungen, die haben immer wieder aufgerufen, die iranische Bevölkerung nicht an diese Wahlen teilzunehmen. Die haben alle Propaganda, hat man das ganze Volk gehört, aber hat nicht sich beeinflussen lassen. über 65% haben sich an diese Wahlen beteiligt. Und noch etwas, das war, diese Wahlen ist am 14. März stattgefunden, wo 3-4 Wochen vor unser neues Jahr. Und das neue Jahr ist es immer so, dass wir, dass die Bevölkerung immer aus Teheran rausgehen in die Städte, in andere Städte, in andere Provinzen. Und die haben sich dort beteiligt an diese Wahlen. Und das ist auch also ein sehr großer Erfolg.
Also Sie sind der Meinung, dass in Teheran, wo 40% an der Wahl teilgenommen haben, dass 60% mehr auf ausländische Radios und Fernsehsender gehört haben als auf die eigene Regierung?
Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, nein, interpretieren Sie bitte nicht falsch. Nein. Ich habe gesagt, dass ein Teil, wenn Sie jetzt gerade in Teheran sehen, dann merken Sie, dass die Straßen ganz leer sind. Das heißt, die Bevölkerung in Teheran, die Bewohner sind auf dem Lande. Eins. Und zweitens, zu Ihrem ersten Punkt, die Wahlen ist das wirklich als Wahlen, das kann man bezeichnen, weil über 4.500 Bewerber waren, Kandidaten, und von denen nur 290 gewählt werden könnten. Die Wahlen ist unter Demokratie stattgefunden. Jede Gesellschaft hat seine eigenen Vorstellungen und seine eigenen Begriffe. Man kann nicht mit anderen Vorstellungen eine
also
wie Wahl
können
zu
die
interpretieren.
Wahlen?
Ich würde gerne,
Frau Ladinza, bitte.
Ich war in Teheran. Ich war auch im Süden Teheran und auch außerhalb. Also vor Nowruz waren die Leute noch nicht weg aus Teheran. Da war die ganze Stadt voll. Ja. Also jetzt ist sie vielleicht leer. Ja. Und ich habe auch überhaupt nicht das Gefühl gehabt, und ich habe mit vielen Leuten geredet, dass sie ausländische Sender hören. Also die Leute sagen schon von sich selber, ich gehe da nicht wählen, ich will dieses System nicht, das System kriegt meine Stimme nicht. Und das sind wirklich viele Leute und das muss man ernst nehmen. Das kann man nicht einfach nicht sehen wollen.
Herr Naip Hashim.
Ja, das ist also ein Scheinwahl gewesen. Alles war also dirigiert und frisiert, also vorher von der Khamenei selbst. Der ist der Führer, der hat also die Leute, die verlangt haben, dass internationale Observation, also Beobachter kommen, hat schamlos genannt. Alles war geheim und kann man leicht sagen, 65%, 50%, 40%.
Also Sie glauben, es ist gefälscht worden?
Alles ist gefälscht worden, weil überhaupt kein Beobachter da war.
Was ich festgestellt habe nach der Wahl, ist, dass schon sehr viele Menschen zweifeln am Ergebnis, weil die Reformer durften dabei sein in den Wahllokalen, aber dann, wenn es ums Zählen ging, wurden sie ausgeschlossen. Also das Zählen hat unter Ausschluss von Andersdenkenden stattgefunden. Also dann ist es oft auch verständlich, dass da Misstrauen herrscht. Warum lässt man sie nicht mitzählen?
Ich möchte jetzt auch ein bisschen weggehen von diesem Thema Wahlbeteiligung. Was ist jetzt in Zukunft in dem Parlament in Teheran zu erwarten? Gibt es jetzt dann Kämpfe zwischen diesen beiden verschiedenen Lagern der Konservativen? Ist das zu erwarten, dass sich eben das Larijani-Lager, also sozusagen das gemäßigt konservative Lager und das Ahmadinejad-Lager bekämpfen? Herr Niromand.
Ja, also der Block der Konservativen, also die haben ja zu 70% jetzt die Scheinwahlen gewonnen und dieser Block ist aber nicht einheitlich. Es herrschen sehr große Differenzen innerhalb dieses Blocks. Der Grund ist die verheerende Wirtschaftspolitik von der Regierung Ahmadinejad. Er hat in den 2,5 Jahren seiner Regierungszeit bisherigen das Land in eine sehr tiefe Wirtschaftskrise geführt. Auch seine Außenpolitik ist so radikal gewesen, dass er keinem Kompromiss bereit gewesen ist. Also das alles hat zu großer Unzufriedenheit geführt, auch innerhalb des konservativen Blocks. Da herrschen ganz unterschiedliche Meinungen, zum Beispiel zwischen Larijani, dem ehemaligen Atomverhandlungsführer, und Ahmadinejad. Und man muss jetzt schauen, wie die Zusammensetzung aussieht. Das kann man jetzt noch nicht so ganz klar sagen. Das wird sich schon bald zeigen bei der Wahl des Parlamentspräsidenten. Und je nachdem, kann man vielleicht eine Kursänderung des Parlaments erwarten. Und wenn das Parlament einen anderen Kurs hat als die Regierung, dann kann das auch für die gesamte Politik des Landes Folgen haben. Obgleich ich sagen muss, dass das Parlament im Grunde nur ein republikanischer Anstrich im islamischen Gottesstaat ist.
Welche wahre Macht der Wächterrat hat, meinst
du? Die Macht liegt beim Wächterrat und natürlich allen voran bei dem Revolutionsführer, der mit fast unbegrenzter Macht ausgestattet ist.
Kann oder muss man davon ausgehen, dass die iranische Außenpolitik und Atompolitik jetzt genauso weitergeführt wird wie unter Ahmadinejad, Frau Ladinsa?
Im Inhalt sicher, bestimmt. Also da sind sich, sich alle auch einig. Worin sich etwas ändern kann, das ist im Stil, also in der Art und Weise wie, aber nicht in der Sache. Von den Politikern dort lässt sich keine, auch nicht die Reformer, die Atomenergie ausreden, nur weil der Westen das will.
Was meinen Sie dazu, Herr Meschkin, mehr als Vertreter des offiziellen Iran?
Ja, in Atompolitik gibt es einen Konsens im Iran zwischen Bevölkerung und alle Gruppierungen und alle Lager. Deswegen kann in dieser Politik sich nicht ändern. Die Richtlinie ist sozusagen bestimmt und auch mal die Bevölkerung und auch mal die alle Lager und auch mal sogar sehr viele iranische Ausländer, die Iraner, die im Ausland leben, die sind dafür, dass wir eine friedliche Nutzung von Atomenergie brauchen und das ist auch mal nötig für das Land. In dieser Beziehung ändert sich nicht. So.
Iranische Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadi hat kritisiert, dass der Westen sich in den letzten Jahren viel zu sehr auf die iranische Atompolitik konzentriert hat und viel zu wenig über die Menschenrechte geredet hat. Sie sagt, es gibt immer mehr politische Gefangene, die Zahl der Exekutionen steigt, das Internet wird zunehmend zensuriert und es gibt immer weniger Redefreiheit. Herr Dr. Naib Hashim, Sie sind selbst auch Menschenrechtsaktivist. Teilen Sie diese Auffassung?
Ja, natürlich. Also das ist für uns, also alle Menschenrechtsaktivisten, sehr wichtig, dass also Menschenrechte also genau so wichtig, also für alle Europäer, vor allem wie Atomfrage, muss also Priorität haben. Und die Regierungsanhänger wissen schon und haben auch geäußert, wenn diese Sache gelöst wird, dann kommen Menschenrechte. Ich kann das also hundertprozentig also unterstützen.
Und was sollte der Westen tun?
Ja, also Gott sei Dank, der Europäische Union hat also die Meinung, dass diese beide also gleiche Priorität haben. Das ist leider für viele internationale Kräfte noch nicht so. Wir sagen das, also muss man also unsere Regierung unter Druck bringen mit Menschenrechteverletzungen, also die tagtäglich also passiert also im Iran.
Herr Niromand, hat sich der Westen zu sehr auf die Atompolitik konzentriert und damit auch dem Präsidenten Ahmadinejad Gelegenheit gegeben, sich sozusagen als starker Mann zu profilieren? Bitte eine kurze Antwort.
Ich muss erstmal ganz kurz zu der Atompolitik etwas sagen. Es stimmt schon, dass die Iraner insgesamt auch weite Teile der Opposition der Meinung sind, Iran hat wie jedes andere Mitglied des Atomwaffensperrvertrages das Recht, den eigenen Brennstoff im eigenen Land herzustellen. Was Meinungsunterschiede, Differenzen ausmacht, ist in der Art und Weise, wie man diese Politik vertritt. Und da herrscht auch nicht einmal unter den Politikern im Iran, die innerhalb des islamischen Lagers sind, eine Einigkeit. Zweitens, ich denke, dass die Atompolitik oder Iranpolitik der USA insbesondere, aber auch der einigen europäischen Staaten ungeheuer provokativ ist und nicht nach Lösung ausgerichtet ist. Weil man sucht, habe ich den Eindruck, wie das im Falle von Irak war damals, auch im Falle Irans, sucht man nach Vorwand, um Konflikte herbeizuzaubern, die im Grunde lösbar sind. Es hat ja lange Zeit die Möglichkeit einer militärischen Intervention durch die USA gegeben und jetzt auch ist immer noch nicht diese Gefahr ausgeschlossen. Und da glaube ich, dass Präsident Bush und Ahmadinejad am selben Strang ziehen. Ich habe immer gehofft, dass die Europäer, die Europäische Union, in diese Falle nicht hineintappt, sondern Zwar haben wir den Atomkonflikt, aber viel wichtiger sind die Menschenrechte. Und dieser Punkt ist in den letzten Jahren leider sehr zu kurz gekommen.
Herr Meschkin, was sagen Sie zu diesem Vorwurf der massiven Menschenrechtsverletzungen im Iran?
Ich kann dazu nur sagen, die selektive und Doppelstandard des Westens über Menschenrechte in der ganzen Welt, besonders gegenüber Iran, ist selbst eine große Menschenrechtsverletzung. Die Europäer und die Amerikaner, die wissen ganz genau, was bei uns oder was in anderen allen Ländern im Nahen Osten, in Afrika und auch mal in einige europäische Länder, was vor sich geht. Aber die haben genauso diese Menschenrechtspolitik, die wollen das nur ausnutzen, damit sie ihren eigenen Druck und europäischen Druck zu erweitern und erhöhen.
Aber da muss ich unterbrechen. Ja, es kommt oft das Argument, es ist bei den anderen auch schlecht. Ja. Es sagt ja niemand, es ist bei allen gut. Aber das ändert ja nichts, dass im Evin-Gefängnis Menschen gefoltert werden, dass Frauen gesteinigt werden. Ja, das ändert doch nichts daran. Darüber muss man reden.
Ja, das ist schon richtig. Aber man kann über alles reden. Aber man muss auch über andere Sachen, die in Europa auch vor sich geht. Ich habe einen Spiegel gehabt, einen illustrierten Spiegel, der Spiegel. Das war vor ein paar Jahren. Da gab ein großes Bild, die Hölle hinter der Gefängnisse. Es stand da drin, dass die Gefängnisse in Deutschland auch mal wie die Hölle ist. Also, es gibt Menschenrechtsverletzungen oder also es gibt Gefängnisse. Sagen Sie, Herr Minumann, Sie können nicht sagen, dass in Deutschland kein Gefängnis gibt. Sie können nicht die Guantanamo.
Entschuldigen Sie, ich gehe viel weiter und sage, die Amerikaner haben Menschenrechte eklatant verletzt, in Irak, in Afghanistan. Das rechtfertigt sie nicht. Okay. Rechtfertigt sie nicht, die Menschen im Iran zu foltern, das rechtfertigt sie nicht. Nein. Ungeheuer viele Hinrichtungen, gerade in
Herr
den Lieberman, letzten zwei, drei
Jahren.
Das gibt ihnen kein Recht, Menschen zu steinigen. Jugendliche zu verfolgen. Ist egal, wie die Amerikaner vorgehen, wie die Israelis vorgehen, die nach meiner Auffassung ebenfalls viele Verbrechen begangen.
Ich will das nicht alles sozusagen rechtfertigen.
Doch, Sie versuchen das.
Aber das ist nicht wahr, was Sie vieles alles sagen. Einen Moment bitte. Sagen wir so. Was alles ist im Nahen Osten geschieht?
Was in Iran geschieht.
Ich höre auch mal darauf. Wenn irgendetwas im Iran geschieht, das kann nicht durch ausländische Interventionen oder durch ausländische Druck verfolgen. Das kann man nicht ändern.
Das heißt,
man kann mit Verhandlungen, man kann durch Dialog solche Sachen besprechen. Und erstens und zweitens, Sie waren schon seit langem nicht im Iran gewesen. Sie wissen ja nicht genau, was im Iran vor sich geht.
Einen Moment.
Sie haben 1967 ein Buch geschrieben unter dem Namen
Asien,
Beispiel eines Entwicklungslandes. In diesem Buch, und da haben Sie in einer Zeile gesagt, Islam ist keine Macht. Das heißt, Sie kennen iranische Bevölkerung, iranische Gesellschaft
nicht. Ich unterbreche jetzt. Herr Naib Hashem, Sie sind Menschenrechtsaktivist, vielleicht wollen Sie dazu etwas sagen.
Also ich möchte betonen, dass wir als Menschenrechtsaktivist müssen natürlich gegen Selektivität und Doppelstandard sein. Aber was im Iran geschieht, es geschieht also die Dinge, die überhaupt unvorstellbar sind. Also sind derzeit zumindest 11 Leute zu Tode verurteilt durch Steinigung. Sowas gibt es nirgendwo in der Welt. Also wie kann man das vergleichen mit Gefängnissen in Deutschland oder Österreich? Ja, in Abu Ghraib und Guantanamo gibt es sowas. Ja, wenn ihr Nachbar seine Frau oder die Kinder schlägt, das ist keine Rechtfertigung, dass sie ihre Frau schlagen.
So allgemein Menschenrecht, wir müssen ja nicht nur über diese krassen Fälle reden. Wenn ich in Teheran bin und mit Menschen rede, da begegne ich Frauen, die sich in ihren Rechten benachteiligt fühlen. Es gibt eine ganz starke Frauenbewegung und das sind nicht Linke oder Feministinnen, das sind auch wirklich sehr religiöse, sehr traditionelle Frauen, die der Meinung sind, dass sie ihre Menschenrechte nicht ausleben können, weil sie die Hälfte wert sind, weil sie im Erbrecht benachteiligt werden, weil sie im Familienrecht benachteiligt werden, weil sie kein Sorgerecht haben, weil sie mit 13 Jahren verheiratet werden. Und die Frauen, das sind Iranerinnen, die leben dort und das ist ein riesiges Netzwerk. Die sind alle dieser Meinung, das kommt nicht aus dem Westen.
Frau Ladinsa, Sie waren gerade in Teheran. Können Sie vielleicht ein bisschen die Stimmung im Land beschreiben? Wie ist die Stimmung auch gegenüber den Machthabern?
Es gibt auch, das muss man schon sagen, es gibt Leute, die noch immer hoffen, dass diese Regierung etwas verändert. Es hat Ahmadinejad viel versprochen. Das sind ganz einfache Leute, die an ihn geglaubt haben und es noch immer tun. Die sagen auch zum Beispiel, er kann nicht, sie lassen ihn nicht. Und dieses Vertrauen lässt man sich nicht so schnell nehmen und die wählen ihn ja natürlich auch. Aber es fängt, also es geht wirklich auch dann nicht nur um Ideologie oder Politik. Die Leute haben ihr tägliches Brot nicht vollständig am Tisch. Also die wählen auch über den Teller und auch der ist leer. Die Inflation macht den Menschen wahnsinnig zu schaffen. Jeder jammert. Und diejenigen, die auch etwas wollen, die studiert haben, die atmen wollen frei, die sind extrem deprimiert. Es gibt ganz viele, die gehen wollen, die wissen, sie können was, sie wollen was in diesem Leben und die stellen sich an den ausländischen Botschaften, um Visa zu bekommen. Und dann gehen die Iraner, verlieren auf diesem Weg auch die besten Leute.
Herr Niromand, wohin entwickelt sich denn der islamische Gottesstaat Iran?
Ich setze meine ganze Hoffnungen auf die iranische Zivilgesellschaft, die sehr weit verbreitet ist. Frau Ladinsa hat den Kampf der Frauen erwähnt. Diese Frauen haben wirklich einen ungeheuer mutigen Kampf geleistet und das tun sie auch weiterhin. Gegenwärtig läuft eine Kampagne um 1 Million Unterschriften für Gleichberechtigung zusammen. Dann gibt es sehr viel iranische Geistliche, die sich sehr tief mit der Religion auseinandersetzen und Veränderungen fordern, Anpassung des islamischen Rechts mit einer modernen Gesellschaft fordern. Es sind die Studenten, die Jugendlichen, die längst diesem Regime den Rücken gekehrt haben. Das Problem ist, glaube ich, jetzt nicht nur innenpolitisch zu sehen, sondern auch außenpolitisch. Ich darf sagen, dass von außen her die USA, auch die EU, große Fehler gemacht haben, weil sie den Druck sozusagen auf die Atompolitik konzentriert haben. Dadurch stärken sie das Regime und nicht, sie schwächen das Regime nicht, weil dieses Regime von Ahmadinejad von permanenten Krisen lebt.
Herrscht im Iran eigentlich die Angst vor einem Krieg?
Ich bin dem schon begegnet, weil die Leute einfach auch so abgeschnitten sind. Es gibt zwar Internet und alles, aber es gab junge, gebildete Leute, die mich dann fragen, werden die USA uns angreifen? Also, und Krieg ist im Iran eine Realität, die nicht lange her ist. Es gibt einen Krieg in Afghanistan, den die Amerikaner führen. Es gibt einen Krieg im Irak. Also die Angst herrscht schon. Und die Regierung, das Regime operiert ja auch mit dieser Angst. Nicht? Also so das ist ja es, Wind ja. in den Segeln. Die ja. Feindideologie, das funktioniert bestens. Kann man immer sagen, ja. wer was anderes sagt, der ist ein Agent des Feindes.
Noch kurz eine Frage zurück zur jungen Bevölkerung. Frau Ladinsa, es gibt sehr, sehr viele junge Menschen im Iran. Gehen diese strengen Bekleidungsvorschriften und die strengen religiösen Regeln den jungen Leuten auf die Nerven?
Ja, sie gehen ihnen auf die Nerven und sie demütigen sie. Nicht? Da gibt es diese Patrouillen in der Straße, wieder verstärkt in den letzten Jahren. Die halten dann junge Frauen auf, weil sie Stiefel anhaben. Stiefel ist was Westliches. Und dann stellen sich Frauen im Chador vor die hin und behandeln sie wie Kriminelle. Es ist auch irgendwie eine Art der Erniedrigung. Und die jungen Mädchen, die wollen halt sich schön kleiden. Und es ist ja keine, die das irgendwie skandalös sich anzieht. Nicht? Es geht wirklich um Kleinigkeiten.
Aber Meschkin Meher, finden Sie das zeitgemäß im 21. Jahrhundert, jemanden aufzuhalten, weil er Stiefel anhat?
Ja, das ist nicht so. Das ist wirklich sehr viel Übertreibungen, die Ihre Mitarbeiterin hier, Frau Linzer, sagt. Nein, sie war in Teheran gewesen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auf in verschiedenen nordischen Teile Teheran gefilmt hätten und hätten Sie auch wirklich hier einmal gezeigt. Filmen Sie mal einmal Teheran.
Wir sind hier im
Schicken
Radio.
Sie bitte hiermit, okay, hiermit bitte ich Sie, auch mal Ihren Fernsehen zu bieten, einmal nach Teheran zu gehen. Wir laden sehr gerne die Journalisten und so weiter ein. filmen Sie mal Teheran. Dann werden wir darüber besprechen. Und ich habe auch mal am Anfang gesagt, jedes Land hat seine eigenen Vorstellungen und seine eigenen Werte. Man sieht, dass es doch Freiheit gibt. Man sieht, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Man sieht,
aber
dass
das
es
ist
sehr
doch
viele
Sachen. Trotz des Regimes und nicht wegen des Regimes.
Ich sage Ihnen noch eins. Wenn man ein anderes Land seine eigenen Werte aufzwingen will, das geht ja nicht. Herr Niedermann hat gesagt, Iran ist ein islamisches Land. Also wenn das ein islamisches Land ist, dann müssen Sie das nach islamischer Beurteilung beurteilen, die Sache. Nicht nach europäischen oder nach westlichen Werten. Aber das muss man wissen.
Welcher Islam, darf ich Sie fragen, welcher Islam sagt, die Versteinigung von Frauen ist gerecht? Ja, welcher Islam sagt das? Sind Sie für diesen Islam?
Herr Nürmann, Sie sind kein Islamexperte. Das wissen Sie und Sie können das sich auch mal nicht angeben.
Muss man Islamexperte sein, um beurteilen zu können, ob Frauen gesteinigt werden sollen oder nicht?
Ja, natürlich. Moment. Er ist ein Arzt. Aber wenn ein HNO-Arzt kann auch mal Diagnose und auch mal operieren, jemand, der jetzt Herzinfarkt hat und dann das Herz operieren muss? Natürlich nicht.
Also Herr Meschimer, ich will Ihnen sagen, dass die Menschenrechte heute im 21. Jahrhundert universal sind.
Natürlich.
Wenn jemand im Gefängnis gefoltert wird, dann ist das zu verurteilen. Egal, ob ich ein Islamist bin oder ein Christ bin oder ein Jude bin und wer auch immer. Und das machen Sie im
Iran. Es wird nicht gefoltert, das sagen Sie.
Es gibt doch genug Dokumente und Bilder, die das zeigen.
Ja, das haben wir müssen jetzt langsam zum Schluss kommen. Ich möchte an alle eine ganz kurze Frage richten. Inwieweit war diese Wahl auch ein Stimmungstest für die Präsidentenwahl 2009? Und was kann man jetzt aus heutiger Sicht darüber sagen, Herr Niromand?
Ich denke, dass diese Wahl, die keine Wahl war, im Grunde gezeigt hat, dass die Mehrheit, überwiegende Mehrheit der Bevölkerung mit diesem Regime, mit der Regierung Ahmadinejad nicht einverstanden ist und dieses Regime ablehnt. Ich hoffe aber für die Entwicklung, Weiterentwicklung, dass die Zivilgesellschaft unterstützt wird, dass die Menschenrechte im Vordergrund stehen, dass Iran wegen der permanenten Verletzung der Menschenrechte an den Pranger gestellt wird.
Herr Naib Hashim.
Ja, ich glaube, dass der Ahmadinejad nur ein Marionette, ein Schachfigur von der Führer Khamenei ist. Und auch diese Scheinwahl hat auch gezeigt, dass die Leute also gegen Khamenei und Politik von ihm sind. Er kann also, der Khamenei kann leicht Ahmadinejad oder Larijani also opfern, also als ein Schachspieler. Sie sind nur Schachfiguren.
Für die Präsidentenwahl.
Für Präsidentenwahl, ja. Es ist, aber wir, also die Andersdenkenden, also müssen tun, also für uns selbst, also die Demokraten, die Menschenrechtsaktivisten und säkulare Kräfte also im Iran müssen sich bekräftigen und auch für eine radikale Änderung sich vorbereiten.
Also diese Wahl war auch in den Köpfen aller, die sich hier beworben waren, so eine Art von Ausgangsposition suchen für die Präsidentschaftswahl. Und die Reformer haben ihrerseits, die noch immer glauben, sie können von innen das System verändern, Hoffnung, dass sie jemanden finden, einen Kandidaten, den sie dann gegen den oder die Kandidaten der Konservativen ins Feld führen, was eine große Hoffnung ist, dass es eine Figur gibt, mit der sich alle identifizieren können, nicht? Und Khatami ist noch immer, der wird wie ein Rockstar empfangen. Also der war so eine Figur, mit dem sich alle identifizieren konnten. Und die Reformer versuchen jetzt irgendwie, vielleicht Khatami noch einmal, er hat sich noch nicht geäußert, aber hier sich eine gute Position zu schaffen.
Herr Meschimer.
Wir haben seit 29 Jahren nach der Revolution bis jetzt haben wir 31 Wahlen gehabt und damit auch 31 Mal Überraschungen. Bei der Staatspräsidentenwahl vor 3 Jahren war es auch eine große Überraschung. Deswegen Khatami war auch eine Überraschung. Und diese Überraschungen zeigt die Demokratie. Wenn man das alles vorher gesagt hat oder vorher gestimmt hat, da gab es keine Überraschung. Wir müssen auch mal ein bisschen warten bis nächstes Jahr. Die Leute werden auch mal die Welt noch einmal überraschen.
Das war eine Mittwochsrunde international zum Thema Iran nach der Wahl. Ich bedanke mich bei meinen Gästen im Studio, Herrn Meschkin Meher, Herrn Naib Hashem und Frau Ladinser sowie bei Herrn Niromand in Berlin. Morgen können Sie im Journal Panorama eine Reportage aus Afrika hören. Südafrika will keine Flüchtlinge mehr aus dem Armenhaus Simbabwe aufnehmen und schiebt die Menschen in Zügen massenweise ab. Für heute sagt Elisa Wasch im Namen von Redaktion und Technik sowie im Namen unserer Gäste Danke fürs Zuhören.